Cliffhanger.
So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast von Narrative Impact für alle, die professionell Geschichten erzählen wollen.
Für alle, die finden, dass ihr Leben mehr und besseres Storytelling braucht. Ob in der Familie, mit Freunden, bei der Arbeit, in einer Kommunikationsabteilung, in der PR oder im Marketing. Egal, ob man als Journalist arbeitet oder, hier seid ihr richtig.
Ganz genau. Und das sagt Gunnar Brune, mein sehr geschätzter Kollege von Narrative Impact. Und ich würde sagen, Gunnar ist von uns beiden tendenziell zumindest der Stratege. Und Gunnar ist genau wie ich ein riesiger Storytelling-Fan.
So ist es. Und Jörg ist von uns beiden der Journalist. Zusammen machen wir Workshops, beraten und entwickeln Storytelling-Content, Konzepte und Strategien mit unserer Firma Narrative Impact.
Super. Und ich blicke nochmal kurz in den Rückspiegel. Also was haben wir in unseren letzten Folgen so gemacht? Unser letztes Thema war ja das Narrativ und wie man es für besseres Storytelling nutzt. Und eines der stärksten Oberthemen für Narrative unserer Zeit ist das Thema Nachhaltigkeit.
Bang, das große Thema. Und aus diesem Grund wollen wir einen ersten Blick auf das Thema werfen. Einmal, weil es uns beide und uns alle beschäftigt und weil es so viel Nachhaltigkeitskommunikation, gute und schlechte, gibt, dass wir uns immer wieder mit diesem Podcast damit beschäftigen werden. Deshalb wollen wir das Thema Narrative und wie sie miteinander ringen, in diesem Zusammenhang betrachten. Aber fangen wir von vorne an. Nachhaltigkeit. Was verstehen wir darunter?
Genau, da übernehme ich mal, denn der Begriff Nachhaltigkeit, der ist erstmal ja unheimlich sperrig, ist auch oder auch vielleicht gar nicht so verständlich, denn nachhalten, das klingt ja so ein bisschen wie, ich halte irgendwas zurück oder ich passe auf irgendwas auf. Und das ist erstmal natürlich eine schräge Füllung dieses Begriffs. Ich finde, so einen besseren Zugang bekommt man, wenn man über den englischen Begriff spricht, nämlich Sustainability, also die Fähigkeit, etwas aufrechtzuerhalten.
Genau, und das ist ein guter Zugang, denn wenn ich das jetzt mal zitieren darf, ein Dokument der Vereinten Nationen sagt, Nachhaltigkeit bedeutet, die heutigen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne künftigen Generationen die Möglichkeit zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ne? Sagen die Vereinten Nationen, sagt ein Bericht, ich glaube 1987 oder so wurde das damals aufgeschrieben. Und man muss dann wissen, wir reden hier über die Bedürfnisse von Generationen und wir reden also über das Leben. Man geht dabei von einem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit aus. Die drei Säulen sind dabei die Umwelt, der Mensch und die Wirtschaft. Und zu diesem Gedanken gibt es natürlich ganz viel zu erzählen und viele Narrative.
Und genau das macht Nachhaltigkeit erstmal auch zu so einem Riesenthema für Storytelling, denn es geht ja immer so, wie Bruno das eben schon gesagt hat, um ganz viel, also die ganze Erde, wenn nicht vielleicht sogar um noch mehr. Es geht um uns alle, also mehr als um mein Dorf, meine Stadt, mein Land. Und Narrative der Nachhaltigkeit sind also erstens ganz schnell groß, ja, umfassen ganz viel und sie sind wichtig und man kann sich letztlich ihnen auch nicht entziehen. Zweitens haben Narrative der Nachhaltigkeit etwas, was man beim Storytelling immer braucht, nämlich Zeiträume. So kommt man bei der Nachhaltigkeit eigentlich nie um eine Geschichte rum, schon weil es um einen Zeitraum geht. Also mindestens, also wie ist es heute, wie soll es morgen sein, oft aber auch, wie war es gestern, wie ist es heute, wie kann es und wird es morgen sein.
Ne, kennen wir alle, wir sehen die Gletscher und diese ganzen Geschichten, wie sie erzählt werden. Weil es also um so viel geht, wird hier besonders deutlich, welche Rolle das Narrativ einnimmt. Denn ein Narrativ soll ja beim professionellen Storytelling eine Wirkung erzielen. Schauen wir uns das mal praktisch an. Jo. Es gibt zum Beispiel Aufmerksamkeitsnarrative, also Narrative, die genau darauf gehen, dass alle unbedingt zuhören wollen. Das sind oft Narrative, die direkt vom Untergang unserer heutigen Welt sprechen. Sie arbeiten mit einem ganz großen Gegner. Wir erinnern uns, großer Gegner, tolle Geschichte, einfaches Storytelling. Ja. Hier haben wir direkt 100% Drama. Keiner kann sich ausschließen. Es geht um alles. Natürlich kann man diese Konzepte noch tiefer unterteilen. Da sind die Klimakatastrophen, die sozialen Katastrophen und die wirtschaftlichen Katastrophen, wenn eine Firma keine wirtschaftliche Grundlage mehr hat.
Ja, genau. Super beschrieben. Und es gibt eine ganz andere Gruppe, die wir nennen die konstruktiven Narrative. Im Journalismus führen wir dazu eine ganz eigene Diskussion. Mhm. Und zwar hat die so das Label oder das Stichwort konstruktiver Journalismus. Der Begriff wurde so in den 2010er Jahren erfunden, kommt eigentlich aus Skandinavien, also geht, glaube ich, auf einen dänischen Journalisten zurück. Und gemeint ist damit, dass Journalisten versuchen wollen, nicht vor allem über die Krisen der Welt zu berichten, weil das unter Umständen das Publikum frustriert und lähmt, sondern es geht darum, Lösungen vorzustellen. Das klingt erstmal total trivial, ist übrigens erzählerisch überhaupt nicht. Und es ist im Journalismus zurzeit ein Riesending. Denn wenn ihr euch an die Folge mit der Heldenreise erinnert, dann erinnert ihr euch vielleicht auch an das Storytelling-Mantra, dass ein starker Gegner für eine starke Story sorgt.
Genau.
Und der konstruktive Journalismus sieht das jetzt aber anders. Der sagt, lasst uns doch nicht die Leute mit so einem Höllengegner wie der Klimakatastrophe lähmen, sondern wir gucken, was sind eigentlich die Lösungen? Zeigt mir die Lösung. Wobei, muss man sagen, wenn man ganz genau hinguckt, wenn man sich die einzelnen Geschichten des konstruktiven Journalismus anschaut, hat oft jede Einzelstory dann doch zumindest so eine Art Problem oder eine Herausforderung, die aber dann eben flott bewältigt wird. Oder ja. Genau, aber es ist eben nicht in dieser Gegner oder das Problem hat eben nie die Form eines so richtig großen, auftretenden, mein Sohn würde jetzt sagen, Bossgegners, wie zum Beispiel im Klimawandel, der dann eben bildstark und wortstark ausgemalt wird. Ne? Ihr denkt jetzt an die ähnlichen Bilder wie ich wahrscheinlich, also die schmelzende Scholle, der Eisbär da drauf, die Flutwellen. Konstruktiver Journalismus macht das anders, der fragt und zeigt Lösungen.
Genau. Und ich möchte deswegen nochmal genauer den Blick auf den Kern dieser Narrative werfen, denn es gibt darüber hinaus natürlich Narrative, die es schon lange gibt, also zum Beispiel religiöse und spirituelle Narrative, auf die oft und gerne angesprochen wird. Zum Beispiel bei Christen Narrative der Bewahrung von Gottes Schöpfung oder eben auch aus der Bibel, macht euch die Erde untertan aus Genesis 1,28. Eigentlich alle Religionen nennen Glaubenssätze und Gebote, die sich als nachhaltig verstehen lassen. Last but not least gibt es natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit Narrative, die bewusst falsche Fakten einsetzen oder Fakten in unzulässige Zusammenhänge rücken. Und ja, Jörg, dazu hast du vielleicht was zu erzählen.
Total. Das ist auch eigentlich der entertaining Part, ja, weil denn wenn man ein Nachhaltigkeitsnarrativ für sich als Firma oder Organisation oder als Gesellschaft einsetzt, dann muss man eine Besonderheit hier beachten, den möglichen Vorwurf des Greenwashings. Dieser Begriff ist von der Terminologie her eigentlich in Bezug auf Nachhaltigkeit nicht ganz korrekt, denn Green bezieht sich natürlich nur auf die Umwelt und bei der Nachhaltigkeit, das haben wir eben vom Gunnar ja genau erklärt bekommen, bei der Nachhaltigkeit geht es ja um viel mehr als das. Ne? Es gibt eben auch immer die Frage nach den Menschen und nach Governance, also der Organisation. Und es gibt Kommunikationsexperten, die auch also nicht nur von Greenwashing sprechen, sondern von Social Washing. Genau. Wenn ein Konzern also so tut, als sei er jetzt im Feld Mitarbeiter, ne, das gehört ja auch zur Nachhaltigkeit, also sprich die Menschen. Wenn er also so ein Konzern behauptet, er sei in dieser Welt vorbildlich, aber in Wahrheit ist alles total furchtbar. Ja. Warum halten wir uns eigentlich so lange beim Punkt Narrative hier auf? Ich glaube, weil anders als bei anderen Narrativen wären Nachhaltigkeitsnarrative vom Publikum auf die Möglichkeit des Greenwashings oder sonst wie Washings genau überprüft und das Publikum überprüft, ob das Unternehmen wirklich ernsthaft und ehrlich an den vorgegebenen Nachhaltigkeitszielen arbeitet. Und wenn dem nicht so ist, dann kann das ganz schnell zu Recht zu Vorwürfen und zu einer negativen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit kommen. Also die Torte rutscht einem dann so richtig auf den Schoß als Firma oder als Organisation. Ja. Der Shitstorm weht einmal wild durch die Social-Media-Kanäle und eben auch total zu Recht. Und so eine kritische Rezeption gibt es meiner Erfahrung nach oder meiner Beobachtung nach bei anderen Story-Themen eher selten.
Das sehen wir genauso und aus meiner Sicht ist das auch kein Wunder. Denn ganz einfach, wenn ein Thema alle betrifft, fühlen sich auch viele oder alle angesprochen. Ein Banker würde wahrscheinlich sagen, ein Nachhaltigkeitsthema ist gehebelt, weil da sind gleich nicht nur diejenigen, die direkt betroffen sind, sondern alle fühlen sich betroffen, alle wollen plötzlich mitreden. Und das macht Nachhaltigkeitsthemen auch so diffizil im Storytelling. Mhm. Wenn sich nämlich eine Geschichte als heiße Luft oder als Feigenblatt darstellt, dann können die negativen Effekte überwiegen, also das Gegenteil von dem eintreten, was man eigentlich erzielen wollte.
Okay, und jetzt quasi selber Storytelling anwendend, alles
Ja.
brüllt nach einem Beispiel. Und es gibt natürlich jetzt eine Menge Beispiele. Und also ich erzähle das auch ohne Häme, eher weil es wirklich eine interessante, coole Geschichte ist. Und zwar also eine Geschichte, die auch gerade jetzt, vielleicht haben Sie das oder ihr das selber gehört, durch die Medien gegangen ist, ist der Fall der sogenannten DWS, der Deutschen Gesellschaft für Wertpapiersparen. Ich glaube zu 100% im Besitz der Deutschen Bank. Und die DWS hatte Fonds angeboten. Und zwar mit dem Label ESG, wird Gunnar gleich nochmal genau erzählen, was sich dahinter versteckt. Und die Nachhaltigkeitschefin der DWS war dann als Whistleblowerin an die Presse gegangen mit der Enthüllung, dass viele dieser vermeintlich nachhaltigen Fonds überhaupt nicht nachhaltig waren. Man könnte sagen, die Produkte waren, könnte man sagen, ganz platt Mogelpackung. Und der Effekt war eben mehr als nur ein Imageverlust, denn die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Der Chef der DWS, Ashoka Wörmann, der musste gehen. Tja,
Irre Geschichte. Eigentlich
total.
was für eine Serie oder einen großen Kinofilm.
Ja, total,
Und das
Netflix-mäßig, ja.
haben, glaube ich, viele verfolgt, die sich mit Nachhaltigkeit und Storytelling auseinandersetzen. Und vielleicht noch kurz zu ESG. Das bedeutet Environment, Social and Governance und benennt letztendlich in einer gewissen, leicht anderen Gewichtung die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung oder Gesellschaft.
Genau, und das sind die drei Säulen, die du am Anfang ja auch schon mal erwähnt hast, ne? Also genau,
Genau.
ESG, die drei
Ja.
Säulen, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Sag mal, aber jetzt so, du bist in der Finanzwelt eher zu Hause als ich auf jeden Fall. Es ist schon, man könnte sagen, es war Etikettenschwindel, oder Luna?
Nach allem, was wir wissen, ich meine, wir beide haben da nicht gearbeitet, wir sind auch nicht Staatsanwälte, Polizisten oder sonst jemand, aber nach dem, was man lesen kann, dann war es tatsächlich so, dass in diesen Fonds viele Unternehmen waren, die nach allgemeinem Verständnis und auch dem Verständnis von Experten mit ESG nicht viel zu tun hatten. Und dann war es eben auch nicht so.
Hammer. Dumm gelaufen, sage ich mal. Da es in
Dumm
diesem
gelaufen, ja.
Podcast ja um Storytelling geht, würde ich gerne noch auf so ein paar Besonderheiten der Nachhaltigkeitskommunikation eingehen, und zwar die Erzählform.
Genau, das ist ja ein Thema, was uns beide interessiert, aber ich weiß, da bist du noch trittfester als ich.
Ja, genau. Und mich interessiert vor allen Dingen, dass diese Erzählform im Journalismus, in der Kommunikation meiner Meinung nach immer in Bewegung sind. Es gibt also ne, so klassische Formen, die wir alle so kennen, was ich Reportage, Porträt, irgendwas, aber es gibt eben auch viel Zeug, das prominenter wird oder anders in Mode kommt und darum soll es jetzt gehen. Denn meiner Meinung nach ist Nachhaltigkeit immer total komplex oder oft komplex,
Absolut.
weil man ja immer, wenn man eine Sache in einer Firma verändert, auch gleich eine andere dadurch mitverändert, so wie wenn man letztlich in so einer komplexen Maschine an einem Zahnrad dreht, drehen sich gleich viele Räder mit.
Genau, und es ist ja nicht nur die Firma, sondern es sind die vielen Dinge, die das Handeln der Firma in ihrem Ökosystem, ihrer Umgebung, ihren Lieferketten betrifft. Also wenn zum Beispiel eine Firma das Verpackungsmaterial X durch das Material Y ersetzt, weil sie sagen, das ist jetzt nachhaltiger, dann hat das dazu noch eine weitere Menge Folgen. Andere Lieferketten vielleicht, andere Rohstoffe und die werden plötzlich von anderen Firmen geliefert. Dort arbeiten andere Menschen, die andere Arbeitsbedingungen hat, die man vielleicht nicht kennt und erstmal erfahren möchte und muss. Es ändert sich also häufig eine ganze Menge und mittlerweile beschäftigen sich die Unternehmen ja viel intensiver damit, aber es bleibt immer eine Aufgabe, an der viele mithelfen müssen, damit es gelingt.
Total. Es ist so eine ganze Kaskade, ne? Und so eine, und es wie so ein Wurzelsystem verzweigt sich das. Es ist also in Sachen Kommunikation, wenn man das gut machen will, kompliziert, weil man es letztlich mit extrem langen, komplexen Erzählungen zu tun hat, bei denen man viel beachten muss, um dem Ganzen gerecht zu werden, kann
Genau,
man
weil
sagen.
manchmal, ne, du und ich und andere, die gerne und gut kommunizieren, wir üben uns gut darin, die Dinge zu verkürzen, zu vereinfachen und prägnant zu machen. Und
Ja.
genau das führt in der Nachhaltigkeitskommunikation schnell dazu, dass man sie nicht mehr richtig erzählt, dass man sich besser darstellt, als man ist und dass man diesem Thema nicht die richtige Wertigkeit
Ja,
beikommen
total. Ist,
lässt.
also man ist
Und
eigentlich in der Bredouille, ne?
man ist in der Bredouille und ich glaube, du hast eine kleine Lösung dafür.
Ja, also es gibt viele kleine Lösungen. Und das ist tatsächlich so ein, ich habe hier so eine Tüte-Lösung dabei und ich hole mal eine Sache aus der Tüte raus. weil ein Kollege, Freund, Kollege, Thomas Friemel, der ist einer der Gründer einer wirklich sehr, sehr guten Zeitschrift, eines tollen Magazins, das heißt Enorm. Und im Enorm-Magazin geht es um Menschen und Firmen, die sich zur ökologischen und menschlichen Verantwortung bekennen. Man könnte also sagen, Enorm ist, wenn man jetzt unbedingt ein Label aufkleben will, ein Nachhaltigkeitsmagazin mit so ein bisschen Fokus auf Wirtschaft. Und ich habe den Thomas vor vielleicht so einem halben Jahr mal gefragt, was eigentlich im Enorm die Erzählform ist oder dass die Seite, die zu seiner Zeit, als er Chefredakteur war, am meisten konsumiert wurde. Und für mich total überraschend die Antwort, die Doppelseite mit der Infografik, in der die Herkunft eines Produkts oder der Weg des Produkts zum Kunden dargestellt wurde.
Ja, genau. Also mich hat es nicht überrascht, das liegt jetzt aber daran, dass ich ein großer Fan von Infografiken bin, also habe mich da wiedergefunden. Stimmt. Ich muss das Lob auch für das Enorm-Magazin in Sachen Nachhaltigkeitskommunikation auch erstmal wiederholen, weil die sind schon sehr lange dabei und die setzen da, glaube ich, Maßstäbe und probieren immer wieder neue Herangehensweisen und auch involvieren von neuen Zielgruppen aus.
Ja, es ist ein Mega-Magazin.
Genau.
Die sind super, die sind super.
Ich muss aber jetzt mal fragen, Jörg, weißt du, ich sowieso Fan von Infografiken, aber was hat dich denn daran so überrascht?
Ja, mich hat überrascht, weil mir eine Sache ein bisschen auf die Füße gefallen ist dabei letztlich, weil wir Journalisten, wir hängen natürlich sehr am, letztlich in irgendeiner Variante doch am Text und am Inhalt und gerade wenn Kommunikation aus einer Firma heraus entsteht, 1000 Abstimmungsschleifen an jedem Komma und jedem Und wird gedreht. Und hier, nach dem, was da also der Kollege von Enorm erzählt hat, fand ich das interessant, weil da hier könnte man sagen, Text ist total, es gibt es auch noch, ja, vielleicht 400 Zeichen, aber ist halt überhaupt nicht so relevant wie in die stattdessen quasi genutzte Visualisierung und also Infografik ultra hilfreich, um komplexe Zusammenhänge zu erzählen und auch einprägsam und offensichtlich kommt es auch beim Publikum gut an. Es gibt hierzu übrigens Mini-Bini-Exkurs, ein absolutes super Buch. Das heißt, wie viel Regenwald passt auf dieses Brot? Erstaunliche Grafiken über Klima und Umwelt. Da sind ganz viele Visualisierungen zum Klimawandel drin. Und die, also Geschichten, die lang und schwierig aufzuschreiben werden, werden eben durch Visualisierung, wenn sie gut gemacht sind, eben ganz toll erzählt und auch eben mega shareable, ne, über die Social-Media-Kanäle. Es gibt noch eine zweite Erzählform, die ich jetzt quasi nochmal aus der Tüte der Erzählform rausziehen will. Eher ungewöhnlich, nicht so verbreitet, aber ich finde total potent. Das ist das sogenannte Mashup-Interview, bei dem ganz viele Beteiligte eines Themas interviewt werden. Sagen wir zum Beispiel Textilproduktion in Bangladesch. Den Fall hatte ich kürzlich bei einem Auftrag.
Ein Projekt, ja.
Genau. Und man spricht also hier, oder wir haben das so gemacht, wir haben gesprochen mit einem Gewerkschafter, mit dem Hamburger Kaufmann, der mit den Bangladeschis Geschäfte macht. Man spricht mit einem Unternehmer vor Ort in Asien. Alle Interviews werden am Ende in Stücke geschnitten und neu geordnet, indem man zum Beispiel sagt, wo waren Sie, als das Unglück von Rana Plaza passiert ist?
Kurze Frage, das war der Einsturz der Textilfabrik, ganz fürchterliche Situation und Katastrophe vor ein paar Jahren.
Ja, ganz genau. Man kennt die Medienbilder, ne? Die eingestürzte Fabrik und also trauernde Angehörige. Und man hat dadurch, dass man ganz viele Leute jetzt gefragt hat, hat man eben verschiedene Menschen, die kurz hintereinander antworten und bekommt dadurch ein ganz komplexes Meinungsbild mit ganz vielen Perspektiven. Es ist eigentlich so eine Erzählform, die kennt man aus Fernsehreportagen oder aus Dokus, wo dann also viele Leute so Kurzantworten geben. Und ich finde, das ist in Sachen Nachhaltigkeits-Storytelling total gut, denn die Geschichten, also die Story an sich ist komplex, Textilproduktion in Bangladesch, und ich finde es total angemessen, deshalb ganz, ganz viele Perspektiven zu zeigen und also verschiedene, also man könnte sagen Stakeholder, ja, oder Beteiligte zu Wort kommen zu lassen, um dadurch eben ein ausbalanciertes Bild der Lage zu geben.
Und das finde ich total super, weil vieles in der Nachhaltigkeit bedeutet ja auch die Suche nach dem besseren Weg und da bedeutet es eben auch viele verschiedene Teilnehmer an so einem Prozess zu befragen oder Stakeholder, wie man sagt, und die dort zu involvieren. Das heißt, diese Berichtsform entspricht auch dem, was andere tun, wenn sie ganz aktiv auf der Suche nach dem richtigen Weg sind. Mhm. Und das macht Nachhaltigkeits-Storytelling natürlich auch so anspruchsvoll, weil es diese verschiedenen Perspektiven gibt, weil so viele daran beteiligt sind Und das macht es besonders schwierig, wenn wir in einer der beliebtesten Medienformen unserer Zeit will, Social Media. Denn da brauchen wir immer eine kurze, oft prägnant visuelle Form und Geschichten, die dann zum eigenen Narrativ passen, glaubwürdig sind und die Komplexität nicht einfach beiseite lassen, das ist ganz, ganz schwierig zu finden. Und deswegen sind gute Social Media Manager, die sich mit Nachhaltigkeit befassen, die sind sozusagen noch mal besser, wenn es ihnen gelingt, denn das ist eine sehr schwere Aufgabe, um in einem Medium, das so stark fokussiert, das eigentlich funktioniert wie eine Boulevardzeitung, hier eine wirklich glaubwürdige und ernsthafte Nachricht zu bringen, die trotzdem spannend ist, auf den Punkt und alle berührt.
Total. Ausrufezeichen und zweimal rot unterstrichen. Genau auf den Punkt gebracht, Gunnar. Also dieses verrückte Spannungsfeld zwischen, es ist total komplex und gleichzeitig muss es glaubwürdig runtergebrochen
einfach
werden.
Sein.
Ja. Ja, es ist also, es sollen zwei Sachen gleichzeitig sein, die sich eigentlich widersprechen. Die große Kunst hier, den Kompromiss zu finden und die Kommunikation angemessen zu machen. Super. Ja, ich fasse nochmal zusammen, worüber wir heute gesprochen haben.
Gerne.
Gehe quasi nochmal an meinen Notizen entlang. Also bei der Nachhaltigkeit haben wir gesagt, ist gut gemacht, ist Storytelling unheimlich wichtig. Und es ist wichtig, erstmal zu verstehen, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Hier sage ich gerne nochmal und lese nochmal vor die von Gunnar zitierte Definition. Das war von den United Nations, ne, Gunnar?
Genau, wenn ich mich richtig erinnere, 1987 ein spezieller Report, in dem das sozusagen mit zum ersten Mal für die Welt definiert wurde.
Okay, gut, dann lese ich jetzt mal vor. Also Nachhaltigkeit bedeutet, die heutigen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne künftigen Generationen die Möglichkeit zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Tja, und dieses Nachhaltigkeits-Storytelling beginnt mit einem glaubwürdigen, ja vielleicht sogar wahrhaftigen Narrativ, das klar macht, wer man ist, was man will, wo die Reise hingeht. Dann haben wir noch erwähnt, dass Nachhaltigkeitskommunikation, die vor allem mit dem starken Gegner arbeitet, Stichwort Heldenreise, nicht das einzige Mittel der Wahl sein sollte. Es macht stattdessen Sinn, auch von Lösungen zu sprechen. Also die Lösungen sind der Hauptteil der Geschichte. Stichwort Constructive Journalism. Ja, und dann haben wir noch gesagt, dass Schummeln oder Etikettenschwindel hier echt eine schlechte oder sogar, Gunnar nickt, katastrophale Idee ist.
Absolut.
Erstmal, weil es ethisch schäbig ist und sich vor allem all das schnell in einen Shitstorm verwandeln kann, und zwar der dann eben auch, wie im Falle der DWS, wie wir es ja erzählt haben, all das dann auch rechtliche Konsequenzen hat.
Genau. Und dann haben wir noch einen Schlenker gemacht zu alternativen Erzählformen, zur genau. Infografik, zum Mashup-Interview, wobei wir hier nur zwei Werkzeuge aus dem Koffer gehabt haben, von denen es eben noch viel mehr gibt. Und es gibt natürlich überhaupt noch viel mehr, denn alle, die sich mit Nachhaltigkeit überhaupt beschäftigen, die werden sagen, ja, hallo, die beiden haben sich ja gar nicht mit so vielen Facetten auseinandergesetzt.
Die haben nur an der Oberfläche gekratzt.
Ne, wir haben von der UNO gesprochen und die SDGs nicht erwähnt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 nicht gemacht. Das heißt, das war nur die erste Folge. Wir werden uns mit dem Thema mit anderen Facetten in späteren Folgen widmen. Und es bleibt genauso spannend und interessant. Verspreche ich.
Super. Gunnar, jetzt muss einer von uns beiden noch die Verabschiedung machen. Du oder ich?
Dann mache ich das. Bestens. Also ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Fragen zum Storytelling und Nachhaltigkeit habt, dann schickt uns gerne einfach eine E-Mail. Also @cliffhanger@narrativeimpact.com. Und in der nächsten Folge geht es dann um ein Megabeispiel aus der Welt des Storytellings, das auch irgendwie was damit zu tun hat, dass eine Welt untergeht. Aber das natürlich in jedem Buch über professionelles Erzählen vorkommt. Wir reden also über Storytelling in der Popkultur. Wir reden über Hobbits, Jedis, Boxer und was wir eben in der Populärkultur alles kennenlernen. Und da findet ganz viel Storytelling statt. Bis dann. Ich freue mich darauf. Jörg?
Super. Ich freue mich auch darauf. Großartig. Ich bin ganz kurz davor zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Bis dann. Tschüssi.
Und das ist genau Jörgs Kernthema. Und natürlich werden wir über die Macht dann ganz viel sprechen. Vielen Dank. Bis dann und tschüss.
Tschüss.
Cliffhanger. So funktioniert Storytelling. Der Storytelling-Podcast von Narrative Impact.